Ja, HVO ist für mich eigentlich das fehlende Puzzlestück. Pragmatisch, schneller Klimaschutz als Option und nicht als Muss. Das ist die Besonderheit von HVO 100. Weil wir nicht davon überzeugt sind, dass man mit Verboten den meisten Klimaschutz erreicht, sondern indem man den Kunden die Wahl gibt und indem man eben auch ermöglicht, dass man mit Bestandsfahrzeugen das tanken kann. Und wer kann schon anbieten, dass man heute mit einem bestehenden Fahrzeug plötzlich bis zu minus 90% CO2 auf der Strecke ausstoßen kann?
Was uns bewegt. Der BMW Business Class Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu Was uns bewegt, dem BMW Business Class Podcast. Mein Name ist Wolfgang Schulz. Ich leite den Großkundenbereich bei BMW Deutschland und bin Ihr Host. Für Was uns bewegt spreche ich mit meinen Gästen über Herausforderungen, Innovationen, Technik und Mobilität. Dabei versuchen wir, hinter die Kulissen zu schauen und spannende Insights Ihnen zu liefern. In der heutigen Folge dreht sich alles um den erneuerbaren Kraftstoff HVO 100. Was ist das und welche Vorteile er für Dieselfahrer bringt, das bespreche ich heute mit meinem Gast Dr. Johannes Schmidt. Er ist Leiter politische Regulatorik und Antrieb bei BMW und ein absoluter Experte für Kraftstoffe. Er sagt über sich selbst, er habe jeden Antrieb früher mal entwickelt und ist jetzt für die entsprechenden politischen Gesetzgebungen zuständig, also unser Mann für heute.
Vielen herzlichen Dank, dass ich hier sein darf. Freut mich sehr. Ich will auch gleich mal mit einem Thema starten, das jeden eigentlich bewegt und der Zeitung liest, nämlich dem Verbrennerverbot. Wir haben es aktuell ja mit der Diskussion zu tun. Da gibt es Stimmen, die sagen, es darf nur einen Antrieb geben, der muss bitte elektrisch sein, idealerweise in einem kleinen Fahrzeug. Das ist die eine Gruppe und die andere Gruppe sagt, nein, wir brauchen alle Lösungen, denn nur mit Optionen und Lösungen finden wir den Weg schneller in die Klimaneutralität. Das sind batterieelektrische Fahrzeuge, klar, aber auch Plug-in-Hybride mit immer höheren Reichweiten, ab 2028 bei uns ein wasserstoffbetriebenes Fahrzeug. Aber eben auch Verbrennungsmotoren mit synthetischen oder erneuerbaren Kraftstoffen. Und davon will ich heute auch mal einen vorstellen, nämlich den Diesel betrieben mit HVO 100. Was ist dieser Kraftstoff? Das ist ein regenerativer Kraftstoff, also sozusagen ein Carbon Neutral Fuel, wie es in der Definition heißt im Gesetz, der eben aus Abfall und Reststoffen hergestellt wird. Also keine Anbaupflanzen, hat wirklich nur mit Reststoffen zu tun, die in der Nahrungsmittel-, aber auch in der Forstwirtschaft anfallen. Kiefernharz ist da so ein Beispiel, aber natürlich auch das Frittenfett, das wird immer wieder gern genannt. Das wird aber in der Raffinerie hochrein aufgereinigt und durch Wasserstoff, durch die Hydrierung werden auch alle Verunreinigungen entfernt. Und deswegen ist der Kraftstoff auch deutlich hochwertiger und reiner als ein fossiler Kraftstoff. Das sieht man einfach auch. Der Diesel ist so klassisch gelb gefärbt und der HVO ist wirklich komplett glasklar rein und riecht auch nicht. Weil die Verunreinigungen fehlen, riecht man ihn nicht, was viele auch einfach im täglichen Alltag beim Tanken feststellen, dass man plötzlich nichts mehr riecht und eben auch, ich sag's immer, mir passiert es leider auch, ein Tropfen daneben gegangen auf die Hand ist beim Diesel ja durchaus...
Ist nicht gut.
Durchaus dann ein Thema, das man länger riecht. Ja. Klar sollte man sich auch beim HVO die Hände waschen, aber es ist bei Weitem nicht so hartnäckig, wie man das gewohnt ist.
Sie haben es angesprochen. Er gehört da zu den synthetischen Kraftstoffen. HVO 100 wird auch in Raffinerien hergestellt. In welchen Motoren kann er eingesetzt werden?
Generell gibt jeder Hersteller natürlich seine Freigaben. Wir tun das ab der B-Motoren-Generation, die wir sukzessive ab 2015 begonnen haben einzuführen. Es gibt auf der Homepage da auch eine Liste, wo jedes Modell aufgelistet ist. Es gibt viele Kunden, die es auch ohne Herstellerfreigabe verwenden, bei älteren Modellen. Und weil sie davon überzeugt sind, dass der Kraftstoff die besseren Eigenschaften hat. Aber wir als Hersteller geben das eben rückwirkend nur bis zu dieser, bis zu diesem Stichtag frei.
Ja. Sie haben es angesprochen, auch die Herstellung des HVO 100 in Raffinerien. Es ist auch durch die Presse durchgegangen, das Raffinerie Neste AG als finnische Hersteller in Amsterdam-Rotterdam. Es ist schon beeindruckend, wie Sie auch gesagt haben, wenn man dort sieht, wie dann wirklich die Frittenfette mit den großen Tanker rangefahren worden und dann molekular zerlegt worden. Danach habe ich einen super Kraftstoff, den ich tanken kann. Ist eigentlich, sag mal, von der Idee her, würde ich so einen 360-Grad-Ansatz, und man hat keine Nahrungsmittel, die man dementsprechend dort verwendet.
Die Firma Neste ist da einer der führenden Konzerne. Die haben wir auch aktiv ausgewählt, jetzt für unser Projekt, weil ab Beginn des Jahres liefern wir alle in Deutschland produzierten Dieselfahrzeuge. Das ist ungefähr ein bisschen mehr als die Hälfte unseres gesamten Volumens. Schon erst betankt mit HVO aus. Das heißt, das, was wir im Werk betanken, ist HVO, weil wir von der höheren Qualität des Kraftstoffs überzeugt sind. Und natürlich hat man damit auch die gewünschte CO2-Einsparung, über das müssen wir heute natürlich auch reden, aber rein von der Kraftstoffseite und wir als Hersteller sind davon überzeugt, dass das auch wirklich das bessere Produkt ist. Und Neste macht das besonders spannend, weil sie auch führend in der ganzen Zertifizierungsseite sind. Das heißt, die schauen sich vom Transport zu den Feedstocks alles genau an und sind eben auch darauf bedacht, dass die Kraftstoffeigenschaften immer hier höchste Qualität haben. Mal so ein Beispiel, zertifiziert bis minus 22 Grad Kaltstart, geht eigentlich auch bis minus 30 Grad. Das ist schon natürlich das ganze Jahr über, keine Winter-Sommer-Dieselumstellung mehr, schon ein Pfund und sogar durch die höhere Flammtemperatur, der nagelt nicht mehr. Ja. Also jeder, der mal einen Diesel hatte, bei minus 7 Grad, den anzuwerfen und der nagelt nicht mehr, der ruhigere Lauf, das ist einfach schon spektakulär, was diese paar Cent mehr, das reden wir dann auch nochmal über den Preis, was das dann auch macht mit dem Motor und warum der einfach damit auch besser läuft.
BMW ist ja der einzige Hersteller, der HVO für Neufahrzeuge oder Neufahrzeuge mit HVO-Betankung ausliefert. Was sind denn dort, Herr Dr. Schmid, die strategischen Überlegungen und warum macht das BMW?
Wir waren da der Erste, der das auch so kommuniziert hat. Wir haben das explizit gemacht, weil wir gesagt haben, für uns ist Technologieoffenheit wichtig. Wir wollen dem Kunden die Wahl geben. Weil wir nicht davon überzeugt sind, dass man mit Verboten den meisten Klimaschutz erreicht, sondern indem man den Kunden die Wahl gibt und indem man eben auch ermöglicht, deswegen auch die rückwirkende Freigabe, dass man mit Bestandsfahrzeugen das tanken kann. Und wer kann schon anbieten, dass man heute mit einem bestehenden Fahrzeug plötzlich bis zu minus 90% CO2 auf der Strecke ausstoßen kann? Ja. Weil alle anderen Optionen bedingen ja einfach einen Fahrzeugneukauf und ehrlich gesagt, gerade bei den Privatkunden ist es ja so, eine Autoanschaffung ist ja was sehr, sehr Langfristiges. Da braucht man schon auch eine Option, die in den Bestand wirken kann. Da sind die Kraftstoffe die einzige Wahl. Und auf der anderen Seite haben wir schon auch gesagt, wir als Company wollen natürlich auch bei uns in unserem Produktionsfootprint CO2 dort vermeiden, wo es sinnvoll ist. Und wenn es dann natürlich noch ein besseres Produkt ist, ist es umso sinnvoller.
Absolut. Sie haben es angesprochen, Privatkundenbereich, aber auch so mal der Großkundenbereich, wo ich jetzt in der BMW Group auch zuständig bin. Auch da ist es natürlich eminent wichtig, das Thema CO2-Footprint innerhalb den Flotten und speziell die großen Flotten haben das sich absolut auf der Agenda, denn ohne Nachhaltigkeitsstrategie als im Unternehmenskontext, aber auch im Flottenbereich, ist man nicht wettbewerbsfähig im Markt. Und das, was Sie gesagt haben, ist natürlich hochspannend. Vor allem, wenn ich auch Bestandsfahrzeuge betanken kann bis aktuell 2015, dann habe ich ja einen Riesenhebel. Und vor allem, wenn ich es dann auch faktisch betrachte, nicht ideologisch, ich habe einen riesen CO2-Einsparung, wenn ich so rangehe.
Ja, und vor allem haben Sie die von heute auf morgen.
Ja.
Gerade Großkunden, wenn sie keine eigene Tankstelle haben, es gibt gute Containerlösungen, die kann man sich einfach auf den Hof stellen und dann hat man von heute auf morgen die CO2-Einsparung. Das ist mit anderen Technologien einfach nicht machbar. Wenn man elektrifizieren will, dauert das sehr, sehr lang. Anschlussleistung, viel Kupfer ziehen, Wallboxen überall installieren. Ja. Da braucht es auch eine Adaptionsphase und ehrlich gesagt auch für nicht jeden Use Case, gerade wenn man zu Kunden unterwegs ist, weiß man ja nicht, ob man laden kann. Da liefert ein Diesel mit HVO eine viel schnellere und viel bessere Option, hier Klimaschutz schnell durchzusetzen.
Ja, lass uns auch nochmal in die Vorteile vom HVO 100 einsteigen. Sie haben es angesprochen, verbesserte CO2-Bilanz. Wenn man es auch ausweist und dementsprechend man es auch politisch ausweisen möchte, bessere Kältebeständigkeit. Was aber da auch nochmal, ich glaube, auch für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen nochmal wichtig sein wird, nochmal die Differenzierung jetzt zwischen einmal synthetischem Kraftstoff, aber auch der Beimischung von zum Beispiel Palmöl, was man auch macht, ist immer mit oder Rapsöl. Wie sehen Sie denn da die Differenzierung zu beiden Kraftstoffvarianten?
Genau, also Palmöl oder andere Anbauöle sind in biogenen Kraftstoffen zweiter Generation, was HVO ist, verboten. Ja? Die dürfen nur aus Abfall- und Reststoffen hergestellt werden. Das heißt, da kann man auch sicher sein, dass jetzt in einem HVO 100 kein Palmöl selbst enthalten sein darf. Auch die Anbaufrüchte werden nicht immer zu HVO verarbeitet, sondern die dürfen eben so nicht klassifiziert werden, sondern werden meistens als klassischer Biodiesel, was chemisch was anderes ist, nämlich Fame, ein ganz anderer chemischer Stoff, ausgeliefert. Und dort hat auch die Politik gesagt, das möchte sie deckeln. Ja, das heißt, das läuft auch ganz normal in den Biodiesel-Einsatz und die Reststoffe gehen eben ausschließlich in die HVO-Produktion. Weil es auch das höherwertige Produkt ist. Sie haben angesprochen, die Politik, ja, das ist natürlich jetzt mein Feld. Aktuell ist es so, dass die Unternehmen, die HVO einsetzen, dadurch, dass sie nachweisen können, dass sie den Kraftstoff in der Menge kaufen, können die CO2-Minderung, die der Kraftstofflieferant oder die Tankstelle ausweist, dann eben auch anrechnen. Das sind aber für die Nachhaltigkeitsziele. Ja. Das ist ein Wettbewerbsvorteil. Ja. Gerade in Ausschreibungen, gerade bei der öffentlichen Hand, aber eben auch für die Unternehmensziele sehr, sehr wertvoll. Trotzdem sagen wir, warum nur dort? Sondern das muss auch in der Flottengesetzgebung mit integriert werden. Die Kommission hat das angekündigt, dass Fahrzeuge, die ausschließlich mit klimaneutralen Kraftstoffen betrieben werden, eben auch so anzurechnen sind, hat aber bis jetzt noch keinen gangbaren Vorschlag geliefert. Deswegen haben wir gesagt, wir sind mit Partnern jetzt in Feldversuch gegangen. Wir lassen jetzt zwei von uns und mehreren von anderen Herstellern durch ganz Europa touren, die Tour d'Europe. Und dort haben wir auch einen digitalen Nachweis, nennt sich Digital Fuel Twin, der nachweist, dass sie ausschließlich diesen Kraftstoff kaufen und tanken, um eben auch dann jährlich pro Fahrzeug ein CO2-Zertifikat auszuweisen, um eben der Politik zu sagen, schaut, das ist bereits heute möglich. Wir haben in sehr vielen Ländern eine flächendeckende HVO-Versorgung. Italien zum Beispiel hat jede dritte Tankstelle. Dort ist es auch günstiger, politisch gewollt, als fossiler Diesel. Und damit hat es auch einen sehr, sehr hohen Absatz. Und das ist schon wichtig, der Politik eben zu sagen, wir müssen aus diesem reinen Denken, es darf nur Strom sein, rausgehen, sondern wir brauchen gerade für die Vielfahrer, das sind die Kunden, die es dringend brauchen, weil das Schlimmste, was man, glaube ich, in der Politik machen kann, eine Option aussperren, weil dann werden die entweder kein neues Fahrzeug kaufen und bei einem älteren, weniger klimafreundlichen Fahrzeug bleiben oder eben auch sich andere Wege suchen, hier zu mitigieren. Und das ist oft auch disruptiv und funktioniert dann eher schlechter. Ja, das ist, da hat auch keiner einen Vorteil davon, weder von der Emissionsseite eben noch bei der Kundenseite. Da wird einfach auch oft Politik ohne den Kunden gemacht. Da wollen wir einfach ein Gegenzeichen setzen und sagen, wir kommen schneller zu mehr Klimaschutz, wenn wir eben mehrere Optionen parallel anbieten und den Kunden einfach die Wahl lassen.
Ja. Also wie Sie ansprechen, Regulatorik ist nie gut, Wettbewerb ist wichtig und wenn man sich mal anschaut, das Thema auch im Flottenbereich, im Großkundenbereich, da ist das Denken natürlich auch wesentlich weiter als in der Politik. Das heißt, diese Regulatorik, was politisch eigentlich gewollt wurde, sieht man im Businessbereich nicht. Und speziell die strategischen Varianten, die Sie angesprochen haben, Thema CO2-Footprint, auch Einbeziehung in die komplette Klimabilanz des Unternehmens ist da hochspannend. Und da bietet natürlich HVO 100 super Möglichkeiten, das dann auch dementsprechend auszuweisen, wenn man es auch politisch dann auch möchte.
Ja. Sie sprechen es richtig an. Aktuell sagt nämlich die Regulatorik nur eins, wir schauen nur auf den Auspuff, ja. Der Rest ist uns egal. Und das hat natürlich auch den Nachteil, dass man Technologien nicht sauber vergleichen kann. Ein Dieselfahrzeug hat einen deutlich geringeren CO2-Footprint in der Produktion, dafür, wenn er fossil betrieben wird, einen deutlich höheren Footprint im Betrieb. Auf der anderen Seite, ein elektrisches Fahrzeug hat viel mehr CO2-Footprint in der Herstellung, dafür weniger im Betrieb, wenn man Grünstrom einsetzt. Das kann ich natürlich jetzt für den Verbrenner auch rechnen. Wenn ich den Diesel eben mit HVO verwende, dann wird er von der CO2-Gesamtbilanz eben auch sehr, sehr konkurrenzfähig. Und in diesem Konstrukt ist es auch wichtig zu verstehen, die Flottenkunden sind da oft im Kopf schon weiter als die Realpolitik. Aber nicht jeder Flottenkunde kann alle Regulatorik im Blick haben. Und wir wissen ja gerade, wie verrückt das ist. Jeder spürt es.
Vollkommen richtig.
Und da will ich auch auf eins hinweisen. Die Kommission denkt gerade sehr, sehr laut über ein Gesetz nach. Mhm. Und das nennt sich Greening Corporate Fleets. Und da sind wir natürlich jetzt genau richtig. Und die NGOs sind die allerersten, die hier gleich vorschlagen, das darf natürlich nur ein batterieelektrisches Fahrzeug sein. Und zwar alle für Kunden über 50 oder über 100 Fahrzeugen im Bestand. Mhm. Ja, und damit sind auch sehr, sehr viele gemeint. Und das bis 2030. Und jeder, der mal weiß, wie viel Anschlussleistung man auf dem Hof braucht, um so viele Fahrzeuge dann zu elektrifizieren und wie lang das dann dauert. Und da sagt Ihnen das Stadtwerk oder jemand, der den Anschluss machen muss, ja, das kommt dann irgendwann in 2031. Da haben Sie ein Riesenproblem.
Ja.
Und da ist es auch wichtig, dass die Großkunden sich damit auseinandersetzen und da auch laut werden und der Politik sagen, halt mal, ihr schlägt da was vor, das können wir gar nicht umsetzen. Und bitte auch dort Technologieoffenheit, da muss auch ein klimaneutraler Diesel mit drin sein, da muss auch ein Plug-in mit drin sein, da muss auch ein Wasserstofffahrzeug mit drin sein, um eben die ganzen Lösungen zu haben, weil nur dann ist es auch praktikabel und umsetzbar. Und leider muss heute jeder, der betroffen ist von einem Gesetz, auch laut werden, wenn es nicht passt. Leider passen viele Gesetze gerade nicht. Das merkt man ja wirklich auch, dass die Wirtschaft da auch deutlich wird. Und deswegen auch das Appell, jeder, der größere Flotten hat, schaut euch die Gesetze da ganz genau an, gerade Corporate Greening the Fleet, weil wenn das nicht reell umgesetzt wird und praktikabel und technologieoffen, dann wird es auch disruptiv sein.
Ja.
Und dann werden auch viele Flotten vor einem unlösbaren Problem stehen und im Notfall dann eben auf ganz andere Lösungen umschwenken müssen, die sehr, sehr teuer sein werden.
Vollkommen richtig. Die politische Einflussnahme, die ist ja wichtig in dem Kontext. Und wenn ich es mal, würde ich rückspiegelnd auch schildern kann für das Thema Großkundenbereich, wie ich anfangs auch angemerkt habe, die Kunden sind da schon unheimlich weit, speziell die Großkunden, die jetzt wirklich dieses Thema professionell gestalten und Thema Ökonomie und Ökologie würde ich, sag mal, im guten Kontext auch haben. Und wie Sie sagen, die Impulse, die kommen schon sehr stark dran aus den Kunden, den Kundensegmenten im Großkundenbereich. Und es kann uns nur helfen in der Entwicklung, um das auch wirklich neutral und objektiv auch darzustellen. Ja, lass uns vielleicht mal weitergehen noch in das Thema, wenn ich jetzt HVO 100 tanken möchte. Sie haben es schon ein bisschen geschildert, Deutschland ist da wieder nicht ganz so weit wie die anderen europäischen Länder. Wie sieht's in Deutschland aus zum Thema, wo kann ich tanken und was kostet mich der Sprit?
Ja, HVO ist in Deutschland ca. 8 bis 10 Cent teurer. Mhm. Es gibt jetzt aber viele, die es neu einführen und schöne Rabattaktionen machen zum selben Preis. Als Flottenkunde muss man sich schon auch überlegen, macht es nicht Sinn, Großmengen direkt einzukaufen? Ja, da gibt es dann durchaus auch Möglichkeiten, sehr nah an den fossilen Preis ranzukommen, gerade wenn man eine eigene Tankstelle auf dem Hof hat oder eben so eine Containerlösung dann mietet. Weil bei Großmengenabnahmen, gerade der Transport schlägt hier einfach mit rein. Das ist die eine Seite. Es gibt Länder wie Italien, die staatlich das eben auch fördern, vom Steuersatz her oder eben durch Abnahmequoten. Das heißt, jeder, der im Italienurlaub mal ist, kann es ausprobieren. Und das ist eigentlich auch das Spannende. HVO ist frei mischbar. Das heißt, ich kann es tanken, ich kann aber, wenn ich es nicht finde, einfach auch wieder normal tanken und ist in jedem Verhältnis mischbar. Das macht dem Motor in keinster Weise was aus. Und wenn ich dann wieder zu Hause an meiner Heimtankstelle bin oder die ich kenne, dann tanke ich wieder HVO ganz normal weiter. Das ist gar kein Problem. In Deutschland sind wir bei ca. 400 Tankstellen, die es anbieten. Wir kriegen 2 Tankstellen gerade pro Tag. Das heißt, der Ausbau ist sehr, sehr schnell, weil erst Ende Mai letzten Jahres die Freigabe vom Umweltministerium, einer der letzten Länder in Europa, kam. Das heißt, da rampen jetzt erst die Tankstellen hoch. Und auch da ist die Nachricht gut. Es gibt jetzt seit einer Woche die Studie, alle Tankstelleneinrichtungen sind voll verwendbar. Alle Dichtungen sind zertifiziert. Sie müssen genau gar nichts tun, außer das Schild ändern. Ja.
Also ich denke, gute Message, wie Sie schildern, Dr. Schmidt, maximale Flexibilität, wo immer ich auch bin, und ich kann auch den normalen Diesel wieder tanken, wenn HVO mal nicht zur Verfügung sein sollte, auch wenn ich europäisch unterwegs bin. Also das, glaube ich, schafft dann auch, sagen wir, für die Fahrer immer ein gutes Gefühl. Ich muss oder ich kann flexibel, kann ich unterwegs sein.
Ja. Das ist halt, man kann den Klimaschutzbeitrag machen. In Notfall, und das ist ja freie Mobilität, die wir im Fahrzeug ja immer auch haben müssen, das ist im Mindset einfach gut. Ich fahre zum Kunde, ich brauche das Auto, ich brauche die Mobilität, da ist Verlässlichkeit gefragt und dafür stehen die BMW-Fahrzeuge natürlich auch. Und deswegen ist die Kann-Option extrem wichtig, dass ich das kann, den Klimaschutzbeitrag leisten kann, aber im Notfall eben auch rechtzeitig beim Kunden da bin. Und das ist das tägliche Gefühl einfach dieser Verlässlichkeit. Und so gut die E-Mobilität ist in manchen Aspekten, gerade bei dem Thema Verlässlichkeit, der Ladeinfrastruktur, der Dichte, da ist es doch auch so, dass ich ja darauf angewiesen bin, dass es funktionieren muss und gegebenenfalls ja auch mal eine Wartezeit einplanen muss. Das ist mit der Lösung nicht der Fall. Deswegen gerade für Leute, die von Kunde zu Kunde fahren, in Umgebungen, die teilweise nicht bekannt sind, da ist die Lösung einfach viel flexibler und ehrlich gesagt auch ein bisschen realitätsnäher an so einem stressigen Arbeitsalltag von Kunde zu Kunde.
Fahrerprofile und Technologieoffenheit, Sie haben es vorher angesprochen, ist ja für uns, für die BMW Group, eines der wichtigsten Themen. Der Kunde entscheidet, was er haben möchte. Ob das jetzt der vollelektrische ist, Plug-in-Hybrid, der Diesel oder auch perspektivisch in 28 die Wasserstoff-Brennstoffzelle. Wenn man sich die Fahrerprofile jetzt anschaut, auch sagen wir, im Flottenbereich, so der klassische User-Chooser, Langstreckenfahrer, aber auch der Manager, der jetzt im Headquarter sitzt, wie beurteilen Sie dort HVO 100?
Das Fahrerprofil macht natürlich die Antriebswahl, das ist ganz klar. Wenn ich jetzt ausschließlich Kurzstrecke fahre, bin ich in einem kleinen elektrischen Fahrzeug immer am besten beheimatet. Wenn ich dann aber paar Langstrecken dazu habe, ist der Plug-in-Hybrid. Wir sind jetzt im Range zwischen 80 und 100 Kilometer elektrischer Reichweite und dann fast flächendeckend 11 kW laden. Das ist auch in 2 Stunden wieder voll. Das sind so die Use Cases. Das heißt, wenn jemand oft im Headquarter arbeitet, da ist ein Plug-in gut, aber doch auch mal Langstrecken-Kundenbesuche hat oder in den Urlaub fährt, da ist ein Plug-in-Hybrid immer noch eine sehr, sehr gute Wahl. Auf der anderen Seite, wenn ich die Flexibilität will und oder auch brauche, dann ist ein Diesel mit HVO fast unschlagbar, weil ich habe sehr, sehr hohe Reichweiten. Muss ich eine Anekdote erzählen? Mein Chef hat seinen neuen X7 abgeholt, ist ganz aufgeregt zur Sekretärin gelaufen. Ja, da steht 1070, bist du da vorher damit gefahren und was ist da los? Dann schauen wir ins Auto. Nee, ist natürlich die Reichweite.
Aber beeindruckende Reichweite.
Das ist eine beeindruckende Reichweite, aber das macht den Diesel aus. Ja, es waren 6-Zylinder-Diesel, da kommt man eben einfach mal quer durch Deutschland, hat die Sicherheit, man weiß, mit einer Tankfüllung ist man immer gut unterwegs. Und beim Wasserstoff ist es ähnlich. Klar, da hängt es auch immer von der Tankstelleninfrastruktur ab. Aber in 3-4 Minuten bin ich voll. Ich habe meine volle Reichweite. Wir haben das ja jetzt mit 100 Pilotfahrzeugen auch ausprobiert. Ich selbst habe es gemacht. Einmal von München nach Bozen und zurück. Eine Tankfüllung. ich bin ganz normal gefahren. Ja. Meine Frau hat getankt, hat gesagt, was ist jetzt da das Neue? Das ist irgendwie wie immer, nur andere Hebel. Ja. Und habe dasselbe mit dem BEV gemacht. Dann ist es schon anders.
Ja.
Zwei kleine Kinder dabei. Ah, die klassische Urlaubsfahrt, dann.
Muss anders planen.
Ja, und ich bin da überrascht worden. Ja. Mhm. Einmal geladen, abends, dann wacht das erste Kind auf, weil sich das Auto nicht mehr bewegt. Dann wacht das zweite Kind auf. Dann wird's ein bisschen lauter im Fahrzeug. Spätestens dann sagt ihre Frau, was ist denn das eigentlich hier? Was ist denn das für ein Auto? In the middle of nowhere, an einem dunklen Rastplatz müssen wir jetzt eine halbe Stunde hier warten. Beide Kinder schreien, es gibt keinen Spielplatz, es gibt nichts zu essen, was ich da eigentlich für ein Auto hätte. Ja? Das ist aber die Realität.
Ja, Dr. Schmid, hilft nur eine Schnellladesäule, dann geht's schnell weiter.
Das stimmt, aber selbst dann sind es perspektivisch natürlich 15, 20 Minuten. Und die sind bei zwei schreienden Kindern oder einem Kunden, der ein echtes Problem hat und ich muss da hin, dann sind die disruptiv. Ja. Und das muss man einfach wissen, dass wenn das für einen Kunden okay sein kann, weil er sagt, er hat jetzt da keinen Stress in seinem täglichen Fahrprofil, dann ist das vollkommen in Ordnung. Wenn er den aber hat, dann muss er einfach wissen, da ist vielleicht der Antrieb in dem Status vielleicht einfach nichts für ihn.
Absolut, ja. Lass uns nochmal zurückkommen zu dem Thema Preis und Kosten des Sprits. Sie haben angedeutet, in Deutschland noch etwas über dem normalen Diesel, politisch auch gewollt. Wir waren die Letzten gewesen in Europa, die das Thema BIMS-Verordnung und HVO auch eingeführt haben. Im Großkundenbereich, auch da kenne ich von vielen Kunden, die sich schon eine eigene Ladesäule, vor allem in Headquarter-Bereichen gemacht haben, wenn ich auch verbilligt auch den Sprit bekommen. Wie ist denn Ihre Einschätzung jetzt für den klassischen Privatfahrer, der jetzt zur Tankstelle hinfährt, sein Auto tankt, wie sich dort auch mittelfristig in Deutschland der Preis für HVO-Sprit verändern wird?
Also generell ist es schon so, dass wir einen CO2-Preis ja in Deutschland haben. Der europäische kommt dann ab 27, ist für uns Deutschen dann schon ein alter Hut, weil das quasi weitergeführt wird. Wir müssen rechnen, 3 Cent CO2-Preis geht nach oben pro Jahr. Und wenn wir jetzt von 8 bis 10 Cent Differenz rechnen, weiß jeder, wann wir da ankommen. Natürlich hat die Mineralölindustrie jetzt noch nicht den besten Business Case. Das heißt, die werden schon versuchen, das als Premium-Kraftstoff paar Cent drüber zu positionieren. Das ist zu erwarten, aber ich denke, dass wir irgendwann in so
einem
4-5 Cent drüber liegen werden. Man kennt es ja von E5 und E10, das sind immer 2-3 Cent Unterschied. So in dem Bereich, schätze ich, wird es in ein paar Jahren sein für den Privatkunden. Bei der Großmengenabnahme, ich glaube, da wird sich einiges tun. Ja, gerade wenn man jetzt mehr Player hat, die auch die Mengen produzieren. Die Raffinerien sind auch im Bau. Es sind extrem viele im Bau. Die bestehend sind, werden auch stark erweitert. Ja. Das heißt, da ist auch die Mengenverfügbarkeit in den nächsten Jahren, die stark ansteigt. Und das wird natürlich auch den Preis nach unten drücken. Eine wichtige Frage, die immer wieder kommt, ist, gibt es überhaupt genügend Abfallstoffe dafür? Und wir sehen, dass viele Abfallstoffe schlecht oder eben kaum verwertet werden, gerade aus der Holzindustrie oder eben Papierindustrie. Da arbeitet man auch gerade dran, die Abfälle aus der Papierindustrie mit in den Prozess mit einzubringen. Und wenn man diese Feedstocks mit einrechnet, wird schon ein großer Teil des heutigen Dieselvolumens für den Pkw-Bereich dadurch abdeckbar sein. Klar, da spielt auch natürlich das Nutzfahrzeug eine Rolle. Das Nutzfahrzeug darf man nie unterschätzen. Ja. Wir haben das bei uns gemerkt. Wir wollten die interne Tankstelle umstellen und dann fragt natürlich auch, ob der Schneeschieber, der auch dort tankt, ob der das auch kann. Denn mittlerweile ziehen auch die Nutzfahrzeughersteller mit den Freigaben nach, dass eben auch solche Hoftankstellen umgestellt werden können, weil ja dort mehrere Fahrzeuge, da wird immer ein Nutzfahrzeug, immer irgendjemand, der dort arbeiten muss, auf dem Gelände mittanken. Und auch da zeigen die Versuche, dass es nie eigentlich Beanstandungen gab und auch alle Nutzfahrzeuge sehr, sehr gut damit zurechtkommen und sogar die Vorteile dann genießen. Ja, gerade da beim ruhigeren Lauf, beim Nutzfahrzeug, das merkt der Fahrer, der freut sich dann immer. Das ist eben auch wichtig, weil man darf nicht unterschätzen, gerade bei größeren Firmen, an der Tankstelle sind einfach auch mehr als die als die normalen Flottenfahrzeuge, PKWs, sondern da ist auch ein bisschen, immer ein bisschen Nutzfahrzeug mit dabei. Ja.
Thema Kraftstoffeffizienz, das heißt Herstellung von HVO100. Sie haben es angesprochen, es gibt da verschiedene Recyclingmaterialien oder auch Abfall, was eigentlich auch so smart macht, wo man es herstellen kann. Gibt es Stoffe, wo das Thema Transfer jetzt zum Beispiel von Fetten in HVO100 zu den Kraftstoffen besonders effizient sind?
Also klar, tierische und pflanzliche Fette ist das einfachste zum Aufschließen. Danach kommen die Harze, dann kommen die zellulosehaltigen Waldwirtschaftsprodukte und danach kommen eben die Papierabfälle. Da steigt schon der Aufwand leicht. Das ist nicht immer mit reinem Energieaufwand, sondern das ist auch chemisch, verfahrenstechnisch dann immer ein bisschen schwieriger. Es gibt sogar einzelne in Spanien, man kennt es vielleicht aus dem Urlaub, die Spanier frittieren ganz gerne zu Hause und haben sehr viel Altöl, also Altfette, Speiseöl oder Altfette. Und da hat eine Tankstellenkette jetzt einfach die Möglichkeit, dass sie es an der Tankstelle abgeben können. Dann kriegen sie 50 Cent pro Liter Altöl, die sammeln das ein und machen daraus HVO, um es wieder zu vertanken.
Super effiziente Story auch.
Und es gibt auch die ersten Großkantinen bei den Großkunden, die da auch mitmachen. Die sagen, okay, wir als Großkantine, wir liefern schon wieder einen Teil des Sprits für unsere Kunden. Natürlich geht das durch die Raffinerie, wird aber professionell eingesammelt. Und man muss ja Speiseabfälle sowieso bestmöglich verwerten, weil wir alle da auch ein Auge drauf haben sollten.
Ja. Wir haben jetzt angesprochen HVO 100 für Dieselmotoren. Synthetische Kraftstoffe werden ja aber auch außerhalb der Range von HV100 hergestellt. Wie sieht's denn aus beim Benziner?
Also zunächst mal muss man sagen, HVO100 ist kein rein klassisches E-Fuel, das nur aus Strom und CO2 produziert wird, sondern aus einer biogenen Quelle. Ja. Mhm. Beim Otto-Kraftstoff ist es so, dass die Zeit dort ein bisschen später, ist die Entwicklung ein bisschen später dran. Man denkt, dass dieselbe Verfügbarkeit, was wir heute auf der Dieselseite haben, schon nochmal 5, 6, 7 Jahre länger auf der Otto-Seite braucht. Es gibt die ersten Unternehmen, die das zum Beispiel in Spanien mit 50 Tankstellen, also ein Green Gasoline anbieten. Da ist aber die Preisspanne noch nicht
höher, wahrscheinlich.
Und nicht kostendeckend, also die subventionieren das, bis man dort in einer ähnlichen Konkurrenzfähigkeit, wie jetzt auf der Dieselseite ist, wird das nochmal ein bisschen dauern, auch weil natürlich eine Raffinerie zuerst überlegt, ich will immer ein Produkt machen, was auch im Nutzfahrzeugbereich nutzbar ist. Und alles, was wir eben aus den Flotten, von denen, die sich eben aktuell anrechnen kennen, haben sehr, sehr hohen Diesel-Share. Das heißt, da ist der Fokus sehr stark auf dem Diesel. Es gibt erste Projekte, es wird kommen. Und es gibt die ersten Piloten, die auch sehr vielversprechend sind. Und auch da haben wir ein Zeichen gesetzt. Wir haben auch bei uns intern entschieden, wir geben alle synthetischen Kraftstoffe frei, die innerhalb der bestehenden Kraftstoffnorm sind. Da wollen wir auch ganz klar dieses Zeichen setzen, ab der B-Motoren-Generation, auch für die Zukunft. Alles, was da kommt und in der Norm ist, ist freigegeben. Und wir sind auch der einzige Hersteller, der so flächendeckend E25 freigegeben hat. Wir haben jetzt gerade den E5, E10-Sprung gehabt und wir sind da schon weitergegangen und haben gesagt, auch für die Zukunft gerüstet zu sein, wir geben schon seit Jahren E25 frei und wollen da eben auch ein Zeichen setzen, wenn die Kraftstoffe verfügbar sind. Und da kommen wir auch nochmal zum anderen Problem, da fehlt die Norm. Ja, aktuell verbietet die Norm nämlich alles höher als E10, 10% ist gekappt. Da hat sich die Politik seit Jahren verheddert und kriegt die neue Norm nicht raus. Das heißt, da wäre es auch schön, wenn eine E20 oder E25 Norm jetzt endlich kommt. Da hat die Kommission das leider verschlafen, bei der letzten Aktualisierung das mit reinzutun. Der Vorteil ist nämlich, wenn Sie den Ethanolgehalt erhöhen, können Sie auch sehr, sehr viele andere kostengünstige Feedstocks mit beimengen. Das heißt, wir rechnen damit, dass so E20 mit biogenem Naphtha beigemengt, so ungefähr ja, hohe 30%, also so 37-39% CO2-Reduktion dann schon als Mischkraftstoff bereitstellen kann. Und die reinen synthetischen wie E-Gasoline, die sind dann eben bei 100% regenerativem Anteil, um dann eben auch die CO2-Minderung nach oben zu treiben.
Sie haben jetzt sehr anschaulich dargestellt, die Vorteile von synthetischen Kraftstoffen, speziell HVO100. Wie sind Ihre Einschätzungen jetzt in Bezug Akzeptanz der Öffentlichkeit, speziell jetzt in Deutschland? Wie glauben Sie, wird das angenommen jetzt zukünftig?
Ich habe explizit mal mit einem Tankstellenbetreiber geredet, habe mich dahingestellt und habe mal wirklich gefragt, wie läuft's denn? In der Nähe von München, der betreibt im Münchner Raum 17 Tankstellen, führt immer mehr ein, rüstet immer mehr Tankstellen um und viele Kunden fahren extra zu ihm. Wer ist das? Sehr viele Handwerksbetriebe, sehr viele Flottenkunden, die eben diesen Vorteil nutzen wollen. Dann viele Privatkunden, die den ruhigeren Lauf schätzen und ehrlich gesagt auch das Rohemissionsverhalten, man sieht es, gibt es genügend Videos, wenn man HVO quasi entflammt, sieht man eben auch deutlich geringere Rußbildung. Auch das ist der Fall im Motor. Das Rohabgas ist weniger belastet. Hinten raus, die Abgasnachbehandlung ist so gut, da misst man kaum einen Unterschied. Aber im Abgassystem gibt es deutlich weniger Ablagerungen, deutlich weniger Partikelfilterregenerationen. Das heißt, da tun sich manche Kunden eben auch einfach einen Vorteil für ihren Motor. Aber es sind auch sehr, sehr viele Wohnwagenbesitzer, ganz spannend, weil HVO hat keine Dieselpest-Gefahr. Dieselpest, das ist so eine bakterielle Infektion, bildet so eine schleimige Substanz. Wenn das aber in den Ansaugtrakt kommt des Motors, dann hat man halt automatisch einen Werkstattbesuch mit hohen Kosten. Und das spielt für Wohnwagen eine große Rolle, weil sie hohe Standzeiten haben. Der steht ja dreiviertel Jahr, sage ich mal, still. Und dort hat die bakterielle Infektion oft genügend Zeit, genügend Wassereintrag zu generieren, um dort eben zu wachsen. Und Bootbesitzer sind da auch öfters geplagt, wenn sie ein Dieselboot haben. Die wollen aktiv HVO fahren, um eben da diesem Schaden vorzubeugen.
Also auch da im praktischen Nutzen, wie Sie angesprochen haben, Dieselpest, auch da ist der synthetische Kraftstoff eigentlich besser wie der aktuelle Kraftstoff. Also es gibt eigentlich faktisch keinen Grund, außer dass der Preis ein bisschen höher ist, aber über die Mengendegression, was Sie auch anpassen, nicht einen HVO 100 Diesel zu tanken.
Eigentlich gibt es keinen Grund.
Ja.
Und ich glaube, das hilft auch in dieser Akzeptanzfrage, wenn es verfügbar ist in meiner Nähe, dann probiere ich es einfach mal aus. Ja. Das ist der Vorteil. Ich kann es ausprobieren, ich kann schauen, was bringt es mir. Klar, das CO2 sehe ich zwar nicht, aber das weiß ich. Das heißt, wenn ich fahre, weiß ich ganz genau, dass ich da einen Beitrag geleistet habe. Und die anderen Eigenschaften kann ich einfach erfahren und spüren. Und dann kann ich situativ Tag für Tag neu entscheiden, ob ich den Beitrag eben leisten möchte oder nicht. Und wir sehen schon, dass auch die Akzeptanzrate, ich meine, wir reden jetzt noch nicht mal von einem Jahr.
Ja.
Und der Tankstellenbesitzer hat mir gesagt, was er so normalerweise pro Tankstelle hat, ist schon, dass 10-15% der Dieselmenge, also Menge ist ja schon dann einiges, ist schon auf HVO umgewandert. Und er sieht, dass es eigentlich täglich wächst.
Wie wäre denn so Ihre Summary jetzt zum Thema HVO 100? Auch im Kontext, wir sind ja beide Vertreter der BMW Group und Technologieoffenheit ist bei uns in der Produktstrategie, Unternehmensstrategie ein ganz wichtiger Punkt, so das Feedback.
Ja, HVO ist für mich eigentlich das fehlende Puzzlestück. Ja, wir haben tolle Elektromodelle, die aber gerade für Flottenkunden und für Vielfahrer ihre Einschränkung haben. Der Wasserstoff wird da einfach nochmal ein paar Jahre brauchen, bis er soweit ist, um das liefern zu können. Und die Bestandsoption. Das sind so die zwei Sachen. Ja. Pragmatisch, schneller Klimaschutz als Option und nicht als Muss.
Ja.
Das ist die Besonderheit von HVO 100 und eben in vielen Ländern einfach schon die flächendeckende Verfügbarkeit. Ja. Das ist schon ein Riesenvorteil. Und in Summe ist es wichtig, dass auch wir als Unternehmen und auch viele unserer Kunden sind ja Unternehmen, dass wir die Botschaft nach draußen tragen, bitte schreibt uns nicht die Optionen vor, schreibt uns gerne das Ziel vor, aber limitiert uns nicht in den Optionen und nicht im Weg, denn wir als Unternehmen wissen am besten, wie wir unsere Ziele kostengünstig und für uns am besten passend erreichen können. Und viele Kunden werden dann einfach zu einem Mix kommen. Die Kunden, die elektrifizieren können, die ins Headquarter fahren, die werden elektrisch fahren, die anderen haben vielleicht noch ein Plugin, und die, die die Langstrecke fahren, die Strecke machen, die werden über HVO gehen. Ja. Und nur der Mix, der macht's auch günstig, weil das muss man auch noch dazu sagen, was bei der Elektromobilität leider der Fall ist. Der erste Ladepunkt, der ist immer relativ günstig. Aber wenn es dann in die Netzerweiterung geht, alle im Fuhrpark umzustellen, das ist nochmal eine Riesenhürde. Meistens Netzausbau, Riesenkosten. Das heißt, der Mix der Antriebe ist auch gerade für die Flottenkunden sehr, sehr spannend. Und dann kann man nämlich auch, das machen wir im Unternehmen gerne tauschen. Dass einfach jemand sagt, okay, für eine Dienstreise, das ist jetzt eine lange Strecke, dann nehme ich lieber den HVO-Diesel, habe trotzdem meine Klimawirkung. Und der andere sagt, nein, ich komme mit einem elektrischen Fahrzeug gut zurecht. Dann kann man auch mal tauschen, hat man die Flexibilitäten im Stall und kann da agieren. Für mich persönlich, da ich ja jeden Antrieb, wie wir am Eingang gehört haben, einmal entwickelt habe, für mich macht der Mix die Lösung. Wir brauchen, alle wollen Klimaschutz, aber wir wollen ihn sozialverträglich, wir wollen ihn machbar, wir wollen nicht bevormundet werden und nur dann schaffen wir es schneller. Mit Lösungen frei und Optionen, dann kommen wir auch schneller zum Ziel.
Ja. Ein klassisches Schlussstatement von Ihrer Seite und ich kann es für einen Großkundenbereich auch komplett bestätigen. Ich bin für 2.500 Großkunden in Deutschland zuständig. Der Mix abgestimmt nach Fahrerprofilen, nach persönlichen Bedürfnissen macht es und ich glaube, wir sind der einzige Hersteller, die dementsprechend dann bei allen Antriebsvarianten dort ein sehr effizientes Package anbieten können, um CO2 zu optimieren. Ja, damit sind wir auch am Ende der heutigen Folge. Ich bedanke mich ganz herzlich bei meinem Gast, Dr. Johannes Schmidt, und freue mich schon auf die nächste Folge. Die wird sein am 13. Juni. Die nächste Folge steht dann ganz im Zeichen der Kultur, denn auch in diesem Sommer lädt BMW und die Bayerische Staatsoper alle ein. Das heißt, am 6. Juli können Sie kostenlos die Aufführung von Mozarts Don Giovanni aus dem Nationaltheater genießen. Dazu spreche ich mit meinem Gast dann. Vielen Dank fürs Zuhören. Was uns bewegt, der BMW Business Class Podcast erscheint einmal im Monat. Am besten Sie abonnieren ihn gleich, damit Sie keine Folge mehr verpassen. Und empfehlen Sie uns gerne weiter, wenn Ihnen der Podcast gefallen hat. Bis zum nächsten Mal, Ihr Wolfgang Schulz.